Willkommen zur nächsten Folge und zwar zur Fortsetzung von meinem Besuch in Bekeriet bei Michael Heer. Jetzt machen wir es umgekehrt und zwar hat der Michael mich interviewt zu der letzten Reise in der Mongolei. Und was ihr da gehört habt, das ist schon gar speziell. Ihr habt den sogenannten Kehlkopfgesang von einer mongolischen Band gehört. Das ist die Karakombe Band, wo wir bei einem Konzert dürfen besuchen. Das ist in einer Jurte gsi, also im Hauptzelt so quasi. Und ich weiss nur, an dem Abend ist es feucht und kalt gsi. Aber in die Jurte selber ist es wirklich wohlig warm gsi und die Musik hat wirklich auch dazu beigetragen, dass es einem noch wohliger ums Herz gsi ist. Und der Michael, der hat mich da ausgefragt. Ich gebe zu, ich habe ihn da recht ins kalte Wasser gerührt, aber er hat sich wacker geschlagen. Ich finde, er hat es sogar sehr gut gemacht und da ist ihm wirklich grosser Respekt zu zollen. Danke, Michael. Jetzt würde ich sagen, Band ab und ich gebe das Wort an Michael.
Bei mir ist der Jean zu Gast heute. Mein Name ist Michael Heer. Vorstellen muss man dich nicht mehr, aber interessant wäre, wenn du ein bisschen von deiner letzten grossen Reise könntest erzählen, wo du ja 2024 hast können unternehmen in Mongolei.
Genau, das ist wirklich so eine Reise des Lebens. Das kann man so sagen. Das ist wirklich so, wie es auch im Reiseprogramm beschrieben steht. Ich habe eigentlich Mongolei nur aus Dokus und Radio- und Fernsehsendungen ja kennt, aber sonst ja, habe ich eigentlich mir nicht viel Vorstellung können machen darüber, oder? Also wie das Land ist oder wie auch die Leute sind. Und ich bin dann von meiner Mutter darauf angesprochen worden, das wäre doch mal etwas für uns, also ob sie würde da etwas planen, ob ich da auch mitkomme. Und sie würde auch noch eine gute Freundin von ihre Frage, ob sie auch mitkommen würde. Und dann wäre das sicher eine gute Sache. Und das haben wir dann erzählt. Also, ja, das hat meine Mutter dann der Freundin erzählt, also der Monika. Und die hat dann gesagt, ah, da nehme ich auch noch eine gute Kollegin mit, also die Irene. Und eben die beiden haben sich noch von der Ausbildung her gekannt, also weil auch beide auf dem Flughafen gearbeitet haben. Und so ist dann das zustande gekommen. Und wir sind insgesamt alles in allem 14 Tage in der Mongolei gewesen. Das heisst, wir sind von Zürich auf Istanbul geflogen und dann von dort in die Hauptstadt Ulaanbaatar. Und Mongolei, das muss man sich ja so vorstellen, das hat ja, so 3,5 Millionen Einwohner und ist 10-mal so gross wie Deutschland, oder wenn wir jetzt das Bild auf die Schweiz abbrechen, wäre das etwa 40-mal so gross wie die Schweiz. Und das ist es also wirklich auch gewesen, also die Weite, wenn man in dem Land ist, also das kann man gar nicht beschreiben, also da kommt man auch als Nichtsehender, kommt man da einiges mit über. Also das ist wirklich unbeschreiblich. Also wir haben dort, also wenn man dort ankommt, der Flughafen liegt außerhalb von der Hauptstadt Ulaanbaatar und dann fährt man etwa so, ja, 50 Minuten oder so, 40-50 Minuten, bis man dann wirklich in der Stadt selber ist. Und die Stadt, ja, das ist halt wirklich, das ist eine grosse Stadt und nichts Schönes eigentlich. Und ja, sie wird immer grösser. Sie machen jetzt sogar eine Satellitenstadt, eben da, wo jetzt der neue Flughafen ist, wo wir auch sind. Und also wirklich mit nachhaltigem Bauen, mit erneuerbaren Energien. Weil dort, wo die jetzige Hauptstadt ist, das ist wirklich, ja, man kann sagen, ein Moloch. Und der Mongol, der ist wirklich so ein bisschen anders gesinnt wie wir Europäer. Also erstens einmal, sie sind nicht laut in dem Sinn, also eben so, ich sage jetzt dumme Schreien und so, das kennen sie nicht. Man muss einfach gut hören, wie er das meint. Also, wie ist jetzt das gut oder nicht gut? Also, man muss das wirklich so aus dem Gespräch heraus erkennen. Und sie sagen etwas wichtig, also ihre Hauptstadt, wo sie sind, entweder man liebt sie oder man muss sie halt einfach ertragen. Also sie sagen nicht, das ist furchtbar, oder das nimmt Ausmaß an. Es heisst einfach, ja, eben entweder findet man sich damit ab oder man erträgt es so, wie es ist. Also wirklich, und man merkt dann schon, viele sind dann nicht so glücklich. Und was noch interessant ist, eben sie, die Mongolen, sagen, also die einzige richtige Stadt, oder wo sie haben in ihrem Land, das wäre eben Ulaanbaatar. Und alles andere, also so größere Städte oder größere Ortschaften, das sind eben sogenannte Provinzzentren. Aber sie schauen es eben nicht als solches wie wir als Stadt da.
Ja, das sind sehr interessante erste Einblicke, die wir da von dir gehört haben. Etwas würde mich jetzt noch interessieren, wie gehst du so eine Planung an oder wie gehst du da vor? Du musst das ja aus Sicht von jemandem machen, der nichts sieht. Das ist ja eine andere Voraussetzung wie Sehende. Also du hast jetzt gesagt, deine Mutter hat da die Idee gebracht, was ist wichtig für dich? Also was sollte nicht fehlen oder auf was schaust du, wenn du so eine Reise machst? Es gibt ja manchmal auch Sachen, die unter Umständen nicht möglich sind, die auf so Reisen geplant sind, weil es einfach aus verschiedenen Gründen nicht geht. Oder dann gibt es ja Reisen, wo sehr viele optische Eindrücke vorkommen. Die wären ja auch ein bisschen, schwierig. Wie gehst du da an die Planung her?
Also jetzt damals bei den Mongolei, da hatte ich ja wirklich Glück gehabt, also in mehrere Hinsicht. Also zum einen, da habe ich mich da so ein bisschen versucht, schlau zu machen, oder? Was gibt es alles, also was muss man gesehen haben. Und eben heutzutage, wenn man da ein bisschen recherchieren im Internet, dann findet man einiges. Und eben jetzt die Kollegin Monika hat schon eben vorgeschaut, was gibt es überhaupt für Reisen oder was gibt es für Möglichkeiten. Und dann haben wir uns dann immer wieder austauscht, oder was wäre jetzt auch möglich oder was ist dazu, wie soll ich sagen, zu studienhaft, also wo es dann wirklich hochstehend geht, oder? Also mir ist ja wirklich wichtig, dass ich etwas eben kann auch anlangen oder wirklich auch mal etwas erleben. Und dann jetzt, sind wir da auf verschiedene Reisen gekommen und ich hatte jetzt gedacht, also ich würde jetzt gerne, wollen, wenn es irgendwie möglich ist, noch mit dem Zug auch ein Stück fahren oder sonst auch. Mir ist ja wirklich wichtig, also, dass ich das eine oder das andere erlebbar machen kann. Oder zum Beispiel auf einem Kamel reiten oder wirklich, sagen wir, bei einem Pferdefest dabei sein. Also die Mongolen sind ja sehr stark verwurzelt mit dem Pferd. Also was bei uns ein Auto ist, oder, das ist für sie ein Pferd. Also Männer reden ja bei uns in Europa über PS und Motorenstärke. Und dort in der Mongolei ist es so, also dass welches ist das schönste Pferd oder welches hat das schönste Pferdegeschirr. Und die legen eben da den Fokus auf das. Und eben ein Reisebüro hat dann eben gesagt, ja, an dieser Reise wird nichts verändert. Und übrigens eben Menschen mit der Sehbehinderung, das müssen wir abklären, aber nur, dass wir es wissen, da wird gar nichts an der Reise geändert und das habe ich zu akzeptieren. Punkt. Und dann haben wir gefunden, ja gut, dann sind wir, glaube ich, das letzte Mal bei dem Reisebüro gewesen. Und schlussendlich sind wir dann bei Chameleon Reise gewesen. Das ist ein Reisebüro in Deutschland und die haben dann wirklich sofort auch gesagt, das sei auch gar kein Problem und ich soll mich da ruhig anmelden. Und wir kennen jetzt in unserem Bekanntenkreis eine Reisefachfrau, die schon meinem Wohnort, also Zästliken, ein Reisebüro geleitet hat. Und jetzt arbeitet sie in der Nähe von St. Gallen. Und sie hat uns da natürlich da weiterhelfen und hat da wirklich auch alles eingefädelt, hat auch geschaut und hat auch selber können beurteilen und sagen, ja doch, also für dich Chance, dass eine gute Reise machen das, ich kläre das jetzt noch ab wegen der Visa und, und. Eben schlussendlich hat es keine Visa gebraucht, aber ja, wir haben uns einfach in guten Händen gefühlt und eben auch später mit den Flügen, also hat sie dann auch geschaut, dass wir da eben rechtzeitig alles haben. Und ich muss sagen, also das ist wirklich, hat tiptop geklappt. Und es hat ja wirklich auch einiges zu sehen gegeben, ja, dass wir sind auch, sagen wir, in Ulaanbaatar in einem buddhistischen Kloster gewesen, wo es das eine oder andere eben auch so zum Anlangen gegeben hat, also eben vor allem auch die verschiedenen Gebetsmühlen, wo du durchstritten bist und dann hast du einfach für dich einen Wunsch äußern und du musst sie in, jetzt weiss ich es nicht mehr, glaube ich, in Uhrzeigersinn drehen, also darfst du ja nicht gegen, oder? Weil das bringt Unglück, oder? Also, und der Buddhismus ist natürlich schon auf das, oder, dass es wirklich auch Sachen gibt, oder, wo einfach so sind, wie sie sind, oder, und wenn du es anders machst, das ist nicht gut, also das könnte Unglück geben. Und wir haben dann später auch selber können bei einer buddhistischen Zeremonie dabei sein, in einem anderen buddhistischen Kloster. Und das ist schon sehr eindrücklich gewesen. Also wenn man jetzt da bei uns jetzt im christlichen Kontext gilt, dass wenn man einen Gottesdienst besucht, ist man so ein bisschen leisig, andächtig und so. Und das haben wir zuerst auch gedacht. Und müssen wir auch sagen, nein, das ist gar nicht so. Nein, da kommt man rein, man grüßt sich, man schwätzt miteinander und so. Und die buddhistischen Mönche sitzen auch, also in ihren Plätzen, auf ihren Bänkchen. Und ja, da wird eben ein bisschen unterhalten und so und wirklich, das geht eigentlich noch recht locker zu und her. Und eben so die buddhistischen Kloster in der Mongolei, sie leben von Spenden und von Almosen und eben, also man gibt, man kann den Mönchen auch Geld geben zum Beispiel und ja, eben von. Und da kann man sich etwas wünschen, also da kann man auch etwas beten, also wo auch einem gut tut, oder? Und ja, das ist wirklich ganz, ganz speziell gsi. Und es gibt ja eben, glaube ich, den es gibt so wie Stufen denn, oder, im Buddhismus. Also ich glaube, die ganz extremste Stufe ist dann wirklich, dass man dann quasi nur meditiert und so lange meditiert, bis man dann stirbt. Aber eben dann kommt man dann, also dann ist man dann erlöst, oder? Und dann kommt man also wie jetzt mir früher als Kind gesagt hätte, dann kommt man dann in ewigen Himmel. Also dann ist man dann bei Buddha. Aber das machen wirklich nur die, die eben sich da wirklich völlig dem hingehen. Also sagen wir jetzt jemand, der nicht Mönch ist oder nicht schafft. Jemand, der nicht Mönch ist oder schafft und sonst im täglichen Leben ist, der macht das natürlich nicht. Aber das ist ja wirklich eben ganz, ganz eindrücklich gewesen. Und vor allem die Geschichte, die das Land hat, also die Mongolei, eigentlich das ganze Gebiet, also Mongolei, das geht ja eigentlich bis, oder wenn man es so nimmt, vor Peking weg, also eben dort, wo ja eigentlich die chinesische Mauer ist, bis rauf an Baikalsee. Also das ist, das wäre eigentlich das ganze Riese, also das wäre eigentlich das mongolische Gebiet, oder? Und jetzt ist es, halt eben anders, also Mongolei ist ja eingeklemmt, also wirklich zwischen Russland und China und sie sind ja heute noch eben Russland dankbar, also trotz allem, trotz der politischen Lage und so, aber die Russen sind halt die Mongolen aus der chinesischen Besatzung befreit haben, oder, in den 20er Jahren. Und Russen oder Sowjets haben dann aber auch geschaut, dass eben Infrastruktur aufgebaut wird, dass es Strassen gibt, Schulen und so weiter. Und von dem, das gibt es immer noch. Das, eben, von dem leben sie ja quasi immer noch. Und, aber trotzdem, sie sind schon, ja, wie kann man dem sagen, im Würgegriff eigentlich eben von beiden Ländern. Oder? Und das macht es nicht unbedingt einfacher. Da kommen natürlich noch Bodenschätze dazu, wo eben Mongolia auch hat, das eben gerade mit eben verschiedenen Metallen, oder wo abgebaut wird, und Uran. Uran ist auch ein Thema. Und eigentlich eben möchte es ja unabhängig sein, aber naja, also das ist eine echte Aufgabe, was sie da haben. Und trotz allem sind die Leute selber, also ich erlebe sie nicht aggressiv oder deprimiert. Nein, eher im Gegenteil. Sie leben ja wirklich auch sehr einfach, das merkt man auch. Aber trotzdem, also eben, sie sagen, also hungern müssen sie nicht. Und es gibt nicht Leute, also in dem Sinne, die Hunger haben. Irgendwie hat immer jemand einen Job oder schaut, dass sie sich ernähren können und so. Also das schon. Und ich muss eben auch sagen, also wir haben während der ganzen Reise eine super Reiseleiterin gehabt. Also da unsere Tuka, die ist selber Einheimische. Sie hat ein paar Jahre in Deutschland gelebt, oder, weil sie nach der Schulzeit hat wollen Deutsch studieren. Das heisst, man kann das immer noch. Aber zu der Sowjetzeit hat man eine Partnerschaft gehabt mit der Uni Leipzig. Und dann hat man in der Hauptstadt, also in Ulaanbaatar, hat man dann Deutsch studieren können. Und sie hat dann gefunden, dass ich möchte die Sprache noch besser kennenlernen, und ist dann auf Mannheim gelebt. Und ist, glaube ich, dann eben 2 oder 3 Jahre ist sie dann dort gewesen, und dann hat sie aber halb überkommen und ist dann wieder zurück in die Mongolei gegangen. Und eben, dass sie arbeitet jetzt dort als Reiseleiterin, und ihr Mann ist Silberschmied von Beruf. Also das heisst, er macht eben so den ganzen Schmuck, also eben Mongolen, sie tragen das auch zu ihren Trachten, ganz speziellen Schmuck. Und auch Rösser, also wenn da Pferdefester sind, also es gibt eben einmal im Jahr ein ganz spezielles Pferdefest in der Hauptstadt, und da kommen sie aus allen Landesteilen kommen sie da an, und da zum festlichen Akt eben hat man dann auch ganz spezielles Sattelzeug, also Pferde Zaumzeug, also wo dann eben auch ganz speziell auch hergestellt worden ist, also das macht eben auch ein Silberschmied. Und sie selber, also wenn sie keine Reise hat, also vor allem im Winter, dann hat sie aber auch ein Atelier, also sie macht eben Erzeugnisse aus Leder, also Gürtel oder sonst andere Lederwaren macht sie dann, und eben ihr Mann tut dann eben auch, wenn es etwas zu verzieren gibt, eben aus Silber und so, das macht dann er. Und was dann auch interessant ist, sie leben eigentlich ein modernes Familienleben. Also währenddem sie arbeiten, schaut er das Kind. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, und das ist eigentlich für die mongolische Gesellschaft nicht etwas Außergewöhnliches. Also man hilft sich gegeneinander. Und eben die Einfachheit hat sich auch wieder gespiegelt. Also da gibt es eben ein Erlebnis. Wir sind Parakom ist das gewesen. Also da gibt's eben auch ein Kloster und eben da gibt's auch einen Ort. Und dort sind wir eine Filzfabrik anschauen, wo Senioren unterhalten, die eben sonst auch ganz schlechte Rente hätten. Und mit dem können sie ihr Einkommen aufbessern. Und dann haben sie eben auch mir gezeigt, wie man hier die Wolle dort karten, also wirklich hier die ganzen Fasern lösen und dann durchkämmen und dann hast du Spinnen am Spinnrad und dann eben den Filzen und so Sachen. Und eben, obwohl ich ja nicht mongolisch habe, mit Händen und Füßen hat man sich da wunderbar verstanden. Und ja, das war ja wirklich eben sehr emotional gewesen, also weil sie, eben sie hat dann, also die eine Frau, die ältere Frau, hat dann unsere Tuka, also der Reiseleiterin, noch gesagt, also ich sei sehr ein positiver Mensch und ich soll ja so quasi nur so weitermachen. Und für mich war das wahnsinnig emotional gewesen, eben weil sie haben nichts oder ja nur sehr wenig und und dann, eben dann ja, gibt sie mir das auf den Weg und eben wünscht mir also viel Glück dazu. Das ist wirklich sehr, sehr emotional gewesen. Also das hat mich wirklich mehr als nur berührt. Und ja, und eben wenn man dann so unterwegs ist im Land, dann ist es schon so, dass man ohne Fahrer gar nichts macht. Also unsere Fahrer, die wir hatten, das sind eigentlich die Helden. Also weil das sind eben zum Teil, also die sind ja eben auch ausgebildete Fahrer. Jetzt der, den wir hatten, der ist Lastwagenfahrer gewesen, eben hat für Minen hat er geschafft, also schaffen der. Und ja, man merkt, also der hat das sehr gut im Griff und habe mich da wirklich immer sehr wohl gefühlt.
Ja, das sind ganz spannende Einblick, du gibst, also von der Planung endlich bis dann zum Erlebnis. Was mich jetzt noch interessiert, das ist ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ein Gruppenreis gewesen, wo ich gemacht habe, wo ja, für alle Leute offen steht. Wie wird man da in den Gruppen aufgenommen als Blinden? Also ist das, kommt man da einfach in die Gruppe oder gibt es da auch manchmal Leute, die ein bisschen Berührungsängste haben? Oder ja, wie hast du die Gruppen erlebt?
Also die Gruppe habe ich wirklich sehr offen erlebt, das muss ich sagen. Also ich bin jetzt auch ganz normal aufgenommen worden. Also jetzt nicht irgendwie, ja, dass ich grosse Hemmungen hatte. Aber vielleicht ist das auch eben unserer Tuka zu verdanken, die da wirklich eben gerade vielleicht ein bisschen Vorarbeit geleistet hat, weil eben so etwas hat sie erzählt, wo sie uns in Empfang genommen hat, hat sie gesagt, ja, ihr werdet schon erwartet, ich habe der Gruppe gesagt, oder? Also man muss dazu sagen, eben, wir vier, also wo uns jetzt da für die Gruppe angemeldet hat, meine Mutter, Monika, die andere Kollegin und ich, wir sind die einzigen Schweizer gewesen. Und die anderen acht sind Teilnehmer aus Deutschland gewesen, weil das auch ein deutsches Reisebüro ist. Und die Tuka hat dann immer gesagt, ja, eben da kommen vier Schweizer und einer von ihnen ist blind, aber ich denke, das ist kein Problem. Also ich habe schon so einiges vernommen und ich denke, das geht schon. Also er hat da wirklich gut auf sie eingeredet und dann haben wir auch kein Problem gehabt. Und das ist auch wirklich eine gute Gruppe gewesen. Eben, einzig eben ein paar, wo ich jetzt mal sage, naja, sind schon speziell gewesen. Also er wäre noch recht gewesen, aber sie, die Frau, ist schon eben speziell gewesen, eben so immer wahnsinnig auf die Ernährung geschaut und ach, das kann ich nicht essen und so. Und hat, glaube ich, sogar noch ihr eigenes Brot mitgenommen, oder? Und eben, und sie ist da, kann man so sagen, also wirklich, ja, wir waren schon sehr launisch gewesen, und aber das hat sie eben mit uns allen gemacht. Und eben von dem her habe ich also überhaupt kein Problem, kein Gegenteil. Und auch eben so unter, jetzt, unter den Fahrern und so, also ich muss sagen, sie sind auch mir gegenüber sehr wohlgesinnt gewesen und sehr aufmerksam, das muss ich sagen, also wirklich. Fahrer selber, also jetzt unser Fahrer, den wir hatten, der Doktor, also die, eben, die haben eine ganz andere Aussprache wie mir. Der Doktor, der ist sehr, also hat ganz schlecht Englisch können, aber es hat ja nicht viel gebraucht. Also ist sehr aufmerksam gewesen, man hat ja schnell gewusst, was er eigentlich will oder wo er einem hilft. Und, das ist wirklich toll gewesen. Ja, einzig, was ich nicht habe dürfen machen, ist Kamelritten. Das ist unter anderem auch auf dem Programm gewesen. Also wo wir in der Wüste Gobi unterwegs gewesen sind. Und eben, ich muss so sagen, wenn unsere Tuka mir etwas erzählen wollte, also wenn es Pause gegeben hat oder sonst, oder wenn die einen noch gepostet sind und so, wenn die immer wieder können anhalten, also dort in so ein Provinzzentrum, dort wo es einen Supermarkt gegeben hat, dann hat sie mir gesagt, komm, gehen wir eins rauchen. Und wenn sie das gesagt hat, habe ich immer gewusst, oh, sie wird mir etwas erzählen. Und dann hat sie wirklich so mir gesagt, ich will nicht, dass du Kamel reitest. Und dann bin ich schon ein bisschen betroffen gewesen, oder? Dann habe ich gesagt, ja, was denn? Nein, das will ich nicht. Weil ich hatte vor ein paar Jahren einen ganz schweren Pferdeunfall. Und dann hat sie ein bisschen erzählt darüber, oder, dass sie wirklich fast gestorben wäre und dass sie gerade noch so rechtzeitig vom Land, wo sie da gewohnt hat, in der Hauptstadt in Aachen ist und dass sie das gerade noch so haben mögen retten, oder? Und sie hat dann wirklich also mir das Herz geleitet, dass ich das nicht mache. Und ja, schlussendlich habe ich auch verstanden, oder? Also sie hat auch keine Haftung übernehmen, also nicht, dass mir etwas passiert. Und ich wäre auch die erste jetzt Blinde gewesen, die von innen aus, die jetzt da auf einem Kamel geritten wäre. Aber was ich dann auch machen konnte, ist wirklich das Kamel anlangen, drauf sitzen, ein paar Schritte gehen und so weiter. Und dann habe ich eben auch schlussendlich den Eindruck dann bekommen. Und eben, das war ein richtiges Kamel gewesen, also mit zwei Höcker. Und ja, die Höcker, die sind ja wirklich eben sehr gut ja, also gut gebaut, gut gefühlt gewesen, kann man so sagen. Und dann hat eben auch der Guide gesagt, eben, wenn das so ist, dann gehe ich am Kamel gut und dann sei es auch gut genährt. Und ja, als ich eben aufgesessen bin, hat er gerade so gemeint, ja, also bist du schon mal auf einem Pferd geritten? Und dann habe ich erzählt, ja, klar, als Kind bin ich im Reiten gewesen. Er sagt, ja, das merkt man. Eben, er würde gern, aber eben, er darf nicht eben wegen der Haftung. Aber eben, man merke, dass ich das kann. Eben, ich würde auch wohl können auf einem Kamel reiten, aber das, eben, das habe ich jetzt wirklich nicht können. Und das muss man eben auch akzeptieren. Also so, ja man kann fast ein bisschen sagen, so blöd, dass es auch ist, aber das ist ja so. Also wenn, ja, wenn dann wirklich eben auch so Einheimische dann sagen, das geht nicht, dann ist es so. Klar, vielleicht hätte ich das vorher schon sollen abklären und dann wäre das vielleicht anders gewesen, dann hätte ich vielleicht vorher schon auch etwas unterschrieben, also einen Haftungsausschluss in dem Sinn. Aber es ist jetzt halt so gewesen, wie es ist.
Ja, da habe ich jetzt doch gehört, dass du nicht zuletzt auch wegen der Reiseleitung sicher in dieser Gruppe gut aufgehoben gewesen bist. Und das ist ja endlich auch das, was man sich wünscht, dazuzugehören, Inklusion und möglichst können mitmachen, was die Reise so anzubieten hat. Ja, vielleicht noch ein Ausblick. Also gibt es jetzt gerade so ein Reiseziel, das nächstens könnte aktuell werden oder auch noch ein Wunsch, wo du sagst, ja, das wäre eigentlich schon noch etwas, wo ich in der absehbaren Zeit noch möchte machen.
Ja, also Wunsch gibt es mehrere. Also ich denke, was ich wirklich mal möchte machen, eine Japan-Reise, das möchte ich wirklich mal eben auf Japan gehen. Also da ist schon viel gehört vom Land. Eben. Da kann man auch mit dem Zug gehen und zwar sehr gut sogar. Und ich hätte ja wahnsinnig gerne die transsibirische Eisenbahn mal gemacht, aber das ist jetzt im Moment ja auch schwierig. Und was mir so ein bisschen geplant haben oder respektive was so wir, meine Mutter und ich gerne hätten wollen machen, eben halt von Peking auf Ulaanbaatar mit dem Zug gehen oder auch umgekehrt, Ulaanbaatar, Peking und dann vielleicht eben auch noch von dort den Hochgeschwindigkeitszug nehmen, von Peking auf Shanghai und dann von dort wieder in die Schweiz. Das wäre jetzt vielleicht noch etwas. Aber was wir jetzt eben auch so geplant haben, meine Mutter würde auch mal gerne auf Santiago de Compostela gehen. Und da sind wir jetzt eben auch so ein bisschen am Schauen, ein bisschen am Träumen und Planen und Schauen, wie wir dort hingehen. Also wir würden sicher mit dem Zug von da, wo wir wohnen, Richtung Genf, dann Frankreich und dann eben auf Spanien. Und dann vielleicht irgendwo aussteigen und dann einfach dort auf Santiago de Compostela laufen, zum Beispiel. Das wäre wirklich auch, und ich weiss wirklich von einigen Leuten, die schon dort waren und eben, wo wir auch schon Tonmüsterli, also so Geräuschmüsterli heimgebracht haben. Und das ist ja wirklich etwas Spezielles.
Ja, ich sehe, die Reiseideen gehen nicht aus, das ist super. Planen, träumen, das sollte man dürfen und ist wichtig. Ich wünsche natürlich auf der weiteren Reise viel schöne Erlebnisse, interessant und bedanke mich für das Gespräch und alles Gute.
Danke vielmals, merci.
Ja, und bevor es dann mal nach Japan geht, führt meine Reise noch mit anders hin. Und zwar auf die Siderstrasse. Wo es genau durchgeht, das verrate ich euch später. Die Reise findet im Oktober statt. Und vorher gibt es aber noch eine Spezialfolge. Und zwar auch zu der Mongolei-Reise, die ich gemacht habe letztes Jahr. Aber zusammen mit meiner Mutter. Sie ist die mich auf eine Idee gebracht hat. Und zwar, wie man den Podcast ein bisschen bebildern kann. Und ich bin gespannt, wie das geht. Sie hat sich da so einiges ausgedacht und will mit mir am Küchentisch da die Reise wirklich bebildern und ein bisschen in der Erinnerung schwelgen. Ich freue mich drauf und ihr hoffentlich auch. Bye, bye.